Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Der Gemeindepräsident der 1400 Seelengemeinde Niederbüren im Kanton St. Gallen hat vor ein paar Wochen ein Tabu gebrochen. Er hat die Namen und Adressen von 5 jugendlichen Vandalen im Gemeindeplatz von Niederbüren publiziert. Die Jugendlichen, die sind alle zwischen 12 und 13, haben Fensterscheiben eingeschlagen, die Weihnachtsbeleuchtung vom Dorf abgerissen und einen Inselschutzposten demoliert. Die Aktion des Gemeindepräsidenten hat schnell für Schlagzeilen gesorgt. Befürworter haben es gut gefunden, dass die Jugendlichen Vandalen auf diese Art mal an den Pranger kommen, so quasi als Abschreckung für andere, Prävention sozusagen. Die Gegner haben gefunden, dass der Gemeindepräsident zu weit gegangen ist. Er verletzt sie mit dem den Persönlichkeitsschutz. Das Ganze hat jetzt auch ein juristisches Nachspiel. 3 Eltern haben in der Zwischenzeit eine Strafanzeige gegen den Gemeindepräsidenten eingereicht, wegen Persönlichkeitsverletzung und Amtsgeheimnisverletzung. Es gibt noch Haufen andere Beispiele von Leuten, die unfreiwillig in der Öffentlichkeit bloßgestellt worden sind. In den 90er Jahren haben die Aargauer Gemeinden Namen von Leuten, die die Steuern nicht richtig gezahlt oder nicht rechtzeitig gezahlt haben, publik gemacht. Und ganz aktuell der Golfprofi Tiger Woods, der wegen seiner 6 Eskapaden in der Öffentlichkeit moralisch verurteilt wird. In den USA steht der Wohnort von Pädophilen im Internet. Und die Polizei sucht auch bei uns in der Schweiz Hooligans oder Schläger mit Bildern im Netz von Überwachungskamera. Am Pranger, in der Öffentlichkeit bloßgestellt, das ist heute Abend unser Thema im Doppelpunkt Forum. Wir wollen wissen, ist der moderne Pranger legitim? Ist er heute vielleicht sogar das wirksamste Mittel? Was bedeutet das für die Betroffenen? Und was sagt der Datenschützer dazu? Christine Schultes leitet die Runde. Christine Schultes, wer sind die Gäste?
Ich habe 4 Gäste. Dazu gehört Bruno Beriswil. Er ist Datenschutzbeauftragter vom Kanton Zürich. Das seit 1994. Er ist Präsident der Vereinigung der Schweizerischen Datenschutzbeauftragten und Präsident vom Stiftungsrat der Stiftung für Datenschutz und Informationssicherheit. Bruno Beriswil sitzt nicht hier bei uns am Tisch. Er ist zugeschaltet aus dem ARD-Studio zu Berlin. Dann hier in der Runde ist der Professor Dr. Christoph Mäder. Er ist Forschungsleiter an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Dann Dozent für Soziologie am Seminar für Soziologie von der Universität St. Gallen und ehemaliger Präsident von der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie. Auch mit in der Runde der Werner Deschepper, Ex-Blick-Chef, heute stellvertretende Chefredakteur von der Aargauer Zeitung. Und der 4. im Bund, der Paul Sutter, ehemaliger Gemeindepräsident von Aarburg im Kanton Aargau. Er war dort Gemeindepräsident bis 2001. Er hat 1994 an der Gemeindeversammlung eben die Namen von diesen säumigen Steuerzahler publik gemacht. Guten Abend miteinander. Ich hätte natürlich auch gerne jemanden in der Runde von Niederbüren, also jemanden, der direkt im Fall mit den veröffentlichten Namen der jugendlichen Vandalen involviert ist. Ich habe auch mit dem Gemeindepräsidenten von Niederbüren, mit dem Niklaus Hollenstein, geredet, der eben diese Namen ins Gemeindeblättchen da hat. Und ich habe auch mit Eltern und mit dem Lehrer von den betroffenen Jugendlichen geredet. Es hat niemand wollen, hier ins Studio kommen. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist es in der Zwischenzeit, wir haben es gehört, ein laufendes juristisches Verfahren, wo die Involvierten natürlich jetzt noch viel mehr aufpassen, was sie öffentlich sagen. Ich habe auch mit Eltern telefoniert, die gesagt haben, sie hätten einfach die Nase voll, sie wollen dieser Geschichte nicht noch mehr Öffentlichkeit geben. Der Gemeindepräsident Niklas Hollenstein hat sich noch vor kurzem dazu geäussert, unter anderem auch im Regionaljournal Ostschweiz, was er gesagt hat, dazu dann später. Jetzt die erste Frage an die Gäste hier in meiner Runde. Sie sind alle auch Väter von Erwachsenen oder noch schulpflichtigen Kindern. Was haben Sie gedacht, als Sie vom Fall Niederbüren gehört haben? Darf ich mit Ihnen anfangen, Christoph Mäder?
Ja, ich denke, das ist ein Riesenärger für die Familien. Natürlich, das ist unangenehm und es ist eine Prangersituation, die da hergestellt wird. Und die Familien tun einem ein bisschen leid.
Wie hätten Sie reagiert, wenn jetzt Ihre Kinder in diesem Blättchen gestanden wären?
Ja gut, das ist ein bisschen eine Frage, von wie viel Geld das man hat. Wenn ich gute Rechtsschutzversicherung hätte, dann hätte ich da sicher sofort versucht, gerichtlich oder rechtlich dagegen vorzugehen, weil ich nehme an, und ich nehme auch an, dass das in dem Fall in Niederbüren so wird sein, dass da Persönlichkeitsrechte tangiert sind. Wie das denn im Detail geht, und alles, das ist Juristenfutter, oder? Aber ich glaube nicht, dass das ein Standardverfahren ist, das da angewendet worden ist. Sonst wäre es ja auch jetzt nicht, hätte es auch nicht zu dem Aufruhr geführt oder zu dieser, sage ich, Wahrnehmung in den Medien. Und wir müssten jetzt nicht diskutieren, wenn es ein Routineverfahren wäre.
Werner de Schepper, ehemaliger Blick-Chef, was haben Sie zu dieser Geschichte gedacht?
Ja gut, ich meine, kommt offensichtlich relativ schnell zur Bekanntheit gerade in dieser Gemeinde. Denn ich glaube, jeder Bub oder unterdessen vielleicht auch Mädchen hat irgendwann eine Fensterscheibe zertrümmert oder irgendetwas mal in dieser Art gemacht. Also ich denke, ich wäre auf jeden Fall auch in diesem Blättchen gewesen, wenn ich dort gewohnt hätte. Das muss man aber einerseits auch, ich glaube, das ist eindeutig für mich so, da muss man auch ganz klar sein, ich bin überzeugt, in dieser Gemeinde wird auch jeder relativ schnell sagen, aber gut, was haben sie denn am Schluss gemacht? Also ich, auf der einen Seite ist es unverhältnismäßig klar, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es so klar, sind so geringfügige Vergehen, sind die noch so jung, dass ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass die jetzt ein Leben lang unter dem werden traumatisiert sind oder irgendetwas. Das ist auch Habakuk.
Also über die Folgen von dieser ganzen Anprangerstelle, da reden wir dann noch drüber. Ja, also, aber wäre es denn für Sie ein Unterschied gewesen, wenn jetzt die Jugendlichen vielleicht, weiss auch nicht, die Scheiben von 10 Autos eingeschlagen hätten? Wie Sie ja gesagt haben, das ist eigentlich eine Bagatelle.
Oh, dann noch. Ich sage, ich meine, klar ist das blöd und so, und dann muss man auch hinstehen, aber es ist dann am Schluss auch noch eine kleine Welt, wo da, um was es denn wirklich geht. Also ich glaube einfach, dass der gesunde Menschenverstand, auch von denen, die das in diesem Blättchen sehen, dann doch so ist, dass man sagt, ja, um was geht schlussendlich. Also ich meine, natürlich ist es blöd, natürlich soll man die Buben zur Raison rufen und, eben, normalerweise ist der vielleicht ein Schulleiter, der die vielleicht in der Schule zum Teil halt dann so ist es bei uns gewesen, oder? Dass man irgendwann am Mittwochnachmittag hat müssen gehen putzen und machen und so. Da hat auch jeder gewusst von diesen 1000 Schülern an der Kante, dass man vielleicht irgendein Seich gemacht hat oder so. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Also, Gottes Namen, oder? Also,
kommen wir noch zu Ihnen, Paul Sutter, ehemaliger Gemeindepräsident von Aarburg. Was haben Sie gedacht zu dieser Geschichte?
Ja, die Situation ist heikel. Auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind, es ist nichts so alt wie eine gestrige Zeitung. Das Ganze ist aber gleich vergessen, nicht scheinbar in den Büren nicht. Man muss sich einfach die Frage stellen, ist der Fall von öffentlichem Interesse oder wird der Persönlichkeitsschutz höher gewichtet? Das ist natürlich eine Frage, die sich stellt, das würde natürlich den Juristen sagen.
Was sagen Sie dazu? Also was tun Sie mehr gewichten?
Es hat natürlich Sachbeschädigungen gegeben, die sind von öffentlichem Interesse. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Persönlichkeitsschutz von öffentlichem Interesse. Aufgrund von diesen Jugendlichen, habe ich gehört, die sind 12- oder 13-jährig, ja, da würde ich ein bisschen subtiler vorgehen. Ich hätte jetzt beispielsweise natürlich Gespräche geführt. Ich hätte die Eltern mit den Jugendlichen vorgeladen, auch um den Tisch, alle Beteiligten. Und hat dann natürlich mit denen besprochen und hat natürlich auch die Leute gefragt, wer bezahlt den Schaden. Und ich glaube, da hat man eine Lösung gefunden. Mir ist natürlich klar, wenn man die Leute vorladen, dann wird das am anderen Tag umgeschwätzt. Da hat man genau den gleichen Erfolg, wenn man den haben will, ob man es ja Pranger stellt im Heftli, also mit dem Amtsblättli, oder mit Uzen vorladen. Also wird am anderen Tag, wird da geschwätzt. So etwas kann man gar nie geheim behalten.
Ich möchte noch zuerst den Bruno Beriswil zu Wort kommen lassen. Zürcher Datenschützer. Bruno Beriswil, was haben Sie gedacht zu dieser Geschichte Niederbüren?
Zuerst, als ich das erste Mal gehört habe, bin ich ein bisschen irritiert gewesen, weil das sind ja Informationen aus einem Jugendstrafverfahren und wir wissen ja, dass Jugendstrafverfahren nicht öffentlich sind und das eben gerade zum Schutz von diesen Jugendlichen. Nachher, als ich mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt habe, da bin ich eigentlich eher entsetzt gewesen, wo ich dann realisiert habe, dass man sich da mit Absicht eigentlich über rechtsstaatliche Vorgaben hinwegsetzt. Und die Frage, die sich da eigentlich stellt, was will man damit erzielen? Wir haben es gehört, es sind 12- bis 13-jährige Jugendliche. Es handelt sich mehr oder weniger um Bagatelldelikt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem so einem Vorgehen, und ich ganz klar möchte betonen, es hat keine Grundlage in unserem Rechtsstaat, irgendetwas kann erreichen.
Bevor wir noch ein bisschen detaillierter auf den Fall eingehen und dann auch noch auf das, was in Aarburg war, wo es ja auch darum gegangen ist, dass Namen publik gemacht worden sind, allerdings nicht von Schülern oder jugendlichen Vandalen, sondern eben von Steuersündern, sage ich mal, möchte ich noch etwas einspielen, und zwar vom Gemeindepräsidenten Niklas Hollenstein, wo eben, wie gesagt, die Namen publik gemacht hat von den Jugendlichen. Und das hat er dazu gesagt, auf die Frage, warum das er es gemacht hat. Lassen wir da mal rein.
Ich würde es schätzen und ich wäre auch überzeugt, dass das Vorbildcharakter hätte und sollte schweizweit gemacht werden. Im Interesse von der Sache und auch von der Prävention. Die Sachbeschädigung hat die ganze Bevölkerung und das ganze Dorf beschäftigt und nur mit Mithilfe von der Bevölkerung aufgrund von einem Aufruf im Mitteilungsblatt konnte die Täterschaft überführt werden. Keiner von diesen Tätern hat sich selber gemeldet, auch auf den Aufruf nicht. Und es ist wichtig, dass die Bevölkerung dann auch Klarheit überkommt und nicht falsche Täter ins Gespräch kommen.
Das einmal seine Meinung auf die Frage oder die Antwort auf die Frage, warum das er es gemacht hat. Er hat auch Reaktionen auf seine Aktion gehabt und er schildert die im nächsten Statement.
Durch die offene, klare Kommunikation ist Beruhigung eingetreten. Die Leute sind froh gewesen und haben auch vielfach gedankt, dass man da die Unschuldigen mit dem schützt und den Schutz der Unschuldigen nicht vor den Schutz der Täter stellt.
Wir haben gehört, er hat das auf seine Art gewichtet und auch die Leute in der Gemeinde. Christoph Mäder.
Also Punkt 1. Ich kann sehr wohl nachvollziehen, dass so Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum ärgerlich sind. Im Quartier, wo ich wohne, war eine Zeit lang eine riesige Spreierei immer gewesen. Und das hat natürlich sehr viel Geld gekostet, sehr viel Ärger verursacht. Und das ist nicht der Punkt. Aber jetzt haben wir da in dem konkreten Fall, und über den reden wir, haben wir wirklich Bagatelldelikt. Also zwei von diesen drei Delikten hätte ich im selben Alter auch schon auf dem Kerbholz gehabt. Das gehört zum normalen Buben- und Erwachsenenleben werden, dass man auch mal eine Scheibe einwirft und dann auch entsprechend gestraft wird. Das hat ja der Herr Döschepper schon eigentlich gesagt. Aber ich finde, jetzt wenn ich es zusammenfasse oder wenn ich die Reaktion höre, also Prävention und Schutz von Unschuldigen und weiss ich was, da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Bruno Beriswil, Sie als Datenschutz, jetzt haben wir eben gehört, Prävention, und der Herr Mäder sagt, das ist ein bisschen übertrieben, wenn man daran denkt, was die Jugendlichen angestellt haben. Ist es dann abhängig davon, eben ob jetzt die Weihnachtsbeleuchtung abgerissen haben oder eine Reihe von Autos total demoliert hätten? Aus der Sicht jetzt vom Datenschützer?
Also aus der Sicht nicht nur vom Datenschützer, sondern aus der rechtsstaatlichen Sicht gibt es keinen Anlass, um die Namen und Adressen von diesen Jugendlichen zu publizieren.
Also
unabhängig von dem, was sie angestellt haben, wenn ein Delikt passiert, so tut die Polizei untersuchen. Das geht weiter zum Untersuchungsrichter und die haben dann die Verantwortung für das ganze Strafverfahren. Und das Strafverfahren ist ganz klar auch gesetzlich geregelt im Strafrecht, im Strafprozessrecht. Das heisst, was da der Gemeindepräsident gemacht hat, ist eigentlich reine Willkür. Er hat entschieden, nein, das mache ich jetzt so, und hat sich überhaupt einen Deut geschert um das, was eigentlich unser Rechtsstaat vorschreibt. Und das finde ich eigentlich bedenklich. Wenn er von Prävention redet und man sollte die Gesetze ändern, dann ist das an dem Parlament, dass die da aktiv werden.
Was mich überrascht hat, ist, dass die ganze Geschichte von Niederbüren eigentlich relativ viel Reaktionen ausgelöst hat, positive Reaktionen auf die ganze Aktion vom Gemeindepräsidenten. Ich möchte ein paar Leserbriefe einspielen, die wir hier vertont haben, zum Teil aus dem Blick, wo man ein bisschen hört, was die Leute dazu gesagt haben, dass es sind da Gegner und Befürworterinnen auf den Fall.
Solche Lausbubenstreiche hat es schon immer gegeben. Dass man jetzt einen 12-Jährigen an den Pranger stellt, ist eine Riesensauerei. Bravo, Herr Hollenstein, gut gemacht. Nur zusammen mit Eltern, Schule und couragierten Entscheidungsträgern können wir die sinnlose Jugendgewalt bekämpfen. Vertuschung und Kuscheltherapien bringen nichts. Dieses Vorgehen unterstütze ich. Die Vandalen fühlen sich zu sicher in der Gesellschaft. Dieses Mittel könnte wirksam sein. Niklaus Hollenstein in den Bundesrat. Solche Leute braucht die Schweiz. Bravo. Gemeindepräsident Hollenstein hat nicht ein Tabu, sondern das Gesetz gebrochen und stellt sich damit auf gleiche Stufe wie die 5 Vandalen. Dieser Entscheid ist einfach genial. Er muss Schule machen. damit sich unser Täterschutzgesetz, das wir der SP und den Grünen zu verdanken haben, nicht noch mehr ausbreitet. Zu oft wird in der Schweiz der Täter geschützt und die Anonymität mit Datenschutz gerechtfertigt. Das führt dazu, dass Vandalismus anonym und ohne Konsequenzen betrieben wird.
Ja, das sind Stimmen aus dem Volk. Sie haben alle gelacht beim Statement oder beim Leserbrief, was drin heisst, Niklas Hollenstein in den Bundesrat. Überrascht sind die Reaktion auf den Fall in den Büren?
Ja gut, ich meine, das ist logisch. Das ist ganz schnell, kann man die Geschichte wahnsinnig gut aufladen. Und in dem Sinn eine wunderbare Diskussionsgeschichte für jeden Stammtisch. Trotzdem muss man einfach sagen, man darf wirklich die Dimensionen von diesem Fall muss man einfach wirklich ganz, ganz tief halten. Oder? Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Herrn Beriswil und so. Ich meine, das ist eine kleine Gemeinde. Der hat jetzt das so entschieden. Eben andernorts hat vielleicht ein Schulleiter gesagt, schau da, die und der Hans und der Dings und Slotti haben da ein Seich gemacht. Dann wäre es auch öffentlich gewesen. Oder eben, wenn es eine Vorladung gibt, hat es auch jeder gehört. Ich glaube wirklich umgekehrt auch nicht. Ich kann mich jetzt auch nicht so empören über den Herrn Hollenstein. Das muss sagen, skandalös, dass ein Gemeindeamer das macht. Das ist wirklich eine kleine Dorfwelt, wo er jetzt so agiert hat. Und ich bin absolut überzeugt, dass der gesunde Menschenverstand auch nicht so ist, dass jetzt die keine Lehrstellwerte finden wegen dem und so weiter. Also,
mit was sind Sie denn nicht einverstanden, dass
er sagt... Das ist ein Bagatellfall, das ist klar. Das ist sicher, hat er unverhältnismässig reagiert. Aber ich glaube, man muss schon sehen, das ist jetzt eine kleine Geschichte, der hat jetzt ein Zeichen setzen. Aber was ich nicht einverstanden bin mit Herrn Beriswil, ist unabhängig von welcher Schwere, von welchem Fall. Da gibt es schon Unterschiede. Wenn jetzt wirklich tatsächlich in einer kleinen Gemeinde es zu einer Vergewaltigung kommt, sage ich jetzt mal, unter Minderjährigen, falsche Verdächtigungen rum sind, tatsächlich, der und der ist es gewesen, der Jugo ist es gewesen und es ist jemand ganz anderes. Dass dann unter je nachdem ganz spezifische Bedingungen ein Gemeindeamt vielleicht einen Schritt nach vorne macht und sagt, sorry, alles falsch, die und die sind es jetzt halt gewesen. Und das Ganze, das würde ich sogar noch können verstehen. Ich hätte jetzt Mühe damit einfach zu sagen, es ist immer unmöglich, das zu machen, was der Herr Hollenstein gesagt hat. Kommt wirklich meines Erachtens zumindest auch noch ein bisschen auf
den Fall drauf an. Ja, Herr Beriswil?
Ja, was man da einfach muss feststellen, das ist nicht Sache von einem Gemeindepräsident, so etwas zu entscheiden.
Sondern von der Justiz, von der Polizei.
Das wäre von der Polizei, respektive von der Strafuntersuchungsbehörde. Wenn die den Eindruck haben, die Öffentlichkeit müsse über ein Verfahren informiert werden, dann tun sie auch die Öffentlichkeit über ein Verfahren informieren. Also da gibt es überhaupt gar keine Schranken. Aber es kann nicht in der Willkür sein von irgendwelchen beteiligten Leuten, dass sie selber finden, wir tun jetzt informieren. Für das haben wir ganz klare gesetzliche Vorgaben.
Es gibt natürlich durchaus auch gewisse Willkür in der Öffentlichkeitsinformation von der Justiz und von der Polizei. Da haben wir natürlich als Medienschaffende auch schon erlebt, dass da ganz unterschiedlich die Öffentlichkeit informiert wird.
Paul Sutter, ehemaliger Gemeindepräsident von Aarburg, Sie möchten da etwas dazu sagen?
Wir reden immer vom Gemeindepräsident. Ich gehe nicht davon aus, dass er einen präsidialen Entscheid getroffen hat, sondern da wird ein Gemeinderatsbeschluss vorhanden sein. Nur, dass man immer vom Herrn Beriswil
redet. Dass man das nicht auf eine Person reduziert.
So. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das allein gemacht hat.
Was man noch muss sagen in dem Fall ist ja, dass die ganze Sache auch so in dem Sinne ins Rollen gekommen ist, weil es zum Teil Jugendliche verdächtigt worden sind, die eben nichts damit zu tun haben und dass man so auch wollte Klarheit schaffen.
Der Gemeinderat ist natürlich Führungs- und Vollzugsorgan. Er ist zuständig für die öffentliche Sicherheit und muss dafür sorgen, dass Ruhe und Ordnung herrscht in der Gemeinde. Aber eben, die Frage ist natürlich schon, wer tut er einsetzen für die Ruhe und Ordnung? Für das hat die Polizei. Die Polizei muss er einsetzen. Und wenn irgendwie halt so ein Delikt stattfindet, dann bin ich auch der Meinung, dann müsste ich bestraft werden. Die Frage in welcher Dimension selbstverständlich. Aber das ist dann Sache natürlich von der Jugendanwaltschaft, von der Jugendgericht zuletzt. Oder? Ich kenne zwar St. Gallen nicht, aber im Aargau wäre es so. Und das ist Sache der Justiz und nicht der Behörde. Das ist eigentlich schon meine Meinung.
Ich möchte da schon die Hörerinnen und Hörer involvieren. Wir können uns E-Mails schreiben, die Meinung schreiben dazu. Vielleicht sind Sie selber auch schon am Pranger gestanden in Ihrer Gemeinde. Erzählen Sie uns von Ihrem Beispiel und sagen Sie uns Ihre Meinung zum Fall Niederbüren. Und vielleicht auch schon zu dem Fall, wo wir da gerade darauf zu reden kommen, Paul Sutter. In Ihrer Gemeinde haben Sie vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, die Namen von Steuersünder publik gemacht. Also vielleicht auch noch gerade die Frage an die Hörer, wie wäre es für Sie, wenn Sie quasi als Steuersünder im Blättli oder in der Gemeindeversammlung bekannt würden. Schreiben Sie uns auf die Adresse doppelpunkt@drs1.ch, doppelpunkt@drs1.ch. Später in der Sendung können Sie uns dann auch noch direkt anrufen, wenn Sie möchten. Ich möchte auf jeden Fall sagen, Paul Sutter, Sie haben die Namen von Leuten, die die Steuern nicht rechtzeitig oder gar nicht gezahlt haben, von der Gemeindeversammlung bekannt gemacht. Das war 1994, gell?
Das ist richtig.
Können Sie das nochmal kurz schildern, warum dass Sie das gemacht haben und wie das weitergegangen ist und was das für Folgen gehabt hat?
Ja, das sind jetzt 16 Jahre her, seit wir das gemacht haben. Und ich muss natürlich sagen, es ist teilweise auch von der Presse hochstilisiert worden, weil natürlich die Rechtsgrundlage immer vorhanden war, dass wir die Steuerausstandsliste auflegen dürfen. Also ich muss sagen, wir haben sie nicht veröffentlicht in der Presse.
Sondern das mündlich von der Gemeindeversammlung.
Eine schriftliche Steuerausstandsliste, die muss man natürlich auflegen im Zusammenhang mit der laufenden Rechnung, Investitionsrechnung und der Bestandesrechnung. Ist das ein Bestandteil davon, die Steuerausstandsliste? Wir haben sie einfach ein bisschen gefiltert. Die Steuerausstandsliste müssen wir eben ungefiltert auflegen, damit alle Elemente beinhaltet sind.
Können Sie es noch sagen, gefiltert? Ja, also wer ist dort nicht drauf gestanden?
Zum Beispiel Ratenzahlungen haben wir rausgenommen, provisorische, bestrittene, also die natürlich Einsprache erhoben haben. Die haben wir rausgenommen, hätten wir aber eben nicht dürfen vom kantonalen Steueramt aus, sondern wir haben sie gefiltert, wir haben nachher nur noch die Steuerausstände, die rechtskräftig sind, also die definitiv veranlagt worden sind und die Zahlungsfrist abgelaufen ist. Und das war eigentlich so unschön im Ganzen.
Und was haben Sie für Reaktionen auf die
Wir
Aktion?
Wir haben im Prinzip keine negativen Reaktionen gehabt. Manchmal habe ich das Gefühl, es hat überhaupt niemand interessiert, wie der Presse, ich muss jetzt das einfach mal sagen. Wir haben auch keine Aufsichtsbeschwerden gehabt im Kanton und nicht einmal ein einziger Lesebrief hat das ausgelöst.
Haben Sie einfach die Steuern dann sofort gezahlt?
Ja, eben. Es sind dann etwa 30 Stück dort im 1994, die schnell ihre Steuern noch gezahlt haben, weil sie das natürlich genommen haben. Das war ein Gemeinderatsbeschluss. Wir wollen jetzt die Listen entsprechend auflegen. Und dann hat das eben ein Echo ausgelöst und die Leute sind dann sofort die Steuern zahlen. Und dann hat es natürlich Bürger gehabt, durchschnittlich bei dieser Auflage. Man tut vor der Gemeindeversammlung 10 Tage lang muss man die öffentliche Auflage machen, die Aktenauflage auf der Gemeinde. Und durchschnittlich sind immer so 5 bis 10 Bürger, die Akten studieren. Und wo die Bürger das vernommen haben, dass die Steuerausstandsliste jetzt auch hier bereit liegt, dann sind sie in etwa 20 bis 30 Bürger gewesen. Aber rein gewundershalber. Aber ein grosses Echo hat die Sache nicht ausgelöst.
Ich möchte jetzt noch von Bruno Beriswil, einem Zürcher Datenschützer, wissen. Ist jetzt das ein ähnlicher, vielleicht sogar der gleiche Fall wie in der Bühren? Also jetzt aus juristischer Sicht.
Also ich kann natürlich den Einzelfall nicht beurteilen, aber der Herr Sutter hat ja erwähnt, es habe damals eine gesetzliche Grundlage gegeben, wo man das müssen veröffentlichen musste. Und sofern es so eine gesetzliche Grundlage gibt, dann ist das auch legal, dass man so eine Veröffentlichung macht. Aber offensichtlich in der Zwischenzeit ist ja die gesetzliche Grundlage geändert worden und das würde jetzt auch bedeuten, dass man nicht mehr solche Listen dürfte publizieren.
Herr Sutter schüttelt den Kopf.
Das ist immer noch Paragraf 97 vom Gemeindegesetz, dass man 10 Tage lang muss die Akten öffentlich auflegen und die Finanzverordnung, Paragraf 27, sagt das ganz klar, dass die Steuerausstandsliste aufgelegt werden muss. Aber eben ungefiltert. Sämtliche Elemente.
Ja, eben, wenn es ein Gesetz, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, dann ist das Verfahren auch so in Ordnung.
Das nimmt mich gleich noch Wunder, wenn jetzt eben einer von diesen Steuersündern auf ihrer Liste war, ist der am Pranger gestanden in der Gemeinde? Ich sage jetzt, wo der Bäcker oder der Metzger, der dann nachher die ganze Gemeinde gewusst hat, der ist jetzt da ziemlich in den roten Zahlen, was die Steuern
betrifft. Das ist schwierig, das zu beurteilen. Ich glaube eher nein. Also, es ist überhaupt nicht über da öffentlich diskutiert worden. Die Leute sind schauen und haben vielleicht den einen oder anderen gesehen, der auf dieser Steuerausstandsliste war und haben sich dann die Frage gestellt, wieso hat jetzt die Steuern nicht zahlt zu diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, die Presse hat das hochstilisiert, sogar noch die Schweizer Familie hat darüber berichtet. Also,
Der Werner der Schepper war dort beim Blick gewesen und Sie haben die Geschichte auch von Aarburg.
Noch nicht ganz. Also wenn es 94 war, bin ich noch bei der Schweiz Illustrierte gewesen. Aber ich verstehe, dass man darüber diskutiert. Und das ist auch richtig so. Das ist nämlich, da geht es um schlussendlich eine Bürgerpflicht, die Steuern zu zahlen. Und wenn man sich in dem Sinne der Gemeinschaft entzieht, da geht es wirklich um eine gemeinschaftliche Geschichte, der Gemeinschaft entzieht, die Steuern nicht zahlt, dann finde ich, sollte man darüber diskutieren können. Von mir aus ist es so richtig, dass man in gewissen Kantonen auch möglich ist, zum Glück in gewissen Kantonen auch möglich ist, zum Beispiel, dass man sieht, wer zahlt wie viel Steuern. Das ist eine Bürgerpflicht und über die kann man, wenn es die gesetzliche Grundlage hat, was sie im Fall Aarburg hat, sollte man darüber diskutieren. Ich habe ein ähnliches Beispiel erlebt gehabt, im Fall von dem berühmt-berüchtigten Pensionskassenverwalter, der einige Millionen hat können auf die Seite scheffeln.
Wo ja eine grosse Geschichte war im Blick.
Wo eine grosse Geschichte war unter dem Motto «Der frechste Pensionskassenverwalter der Schweiz». Und der ja auch. Während 10 Jahre lang war der bei den Steuern hinten drin gewesen und hat die nicht gezahlt. Dann haben wir auch mal publiziert, dass er ab XX keine Steuern mehr gezahlt hat. Und ich glaube, das war richtig, dass man über das diskutiert. Dass wenn einer auf der einen Seite ein paar Dutzend Millionen hat und auf der anderen Seite keine Steuern zahlt und mit den Steuern nicht recht ist, dann ist das eine Verletzung der Bürgerpflicht. Und dann muss jemand, der gleichzeitig Gelder von der zweiten Säule verwaltet, muss sich halt ein paar Fragen gefallen. Das finde ich richtig.
Der Herr Meder möchte sich noch dazu äußern, aber ich möchte noch etwas wissen von Ihnen, der Schepper. Als Journalist überlegt man sich da, wer das man an Pranger stellt, was das für Folgen könnte haben für die einzelne Person und vielleicht auch die Rolle von dieser Person, also eben ist es eine öffentliche Person oder eben privat, so sich ein bisschen weniger kann wehren in so einem Fall.
Also ich denke, das war immer mein Maßstab gewesen, das ist für mich absolut entscheidend. Sehe das Leute, die sich können wehren können? Und dann mache ich auch einen Unterschied, noch welches Publikationsorgan, ob das wirklich eben das Amtsblättchen ist von dem Dorf oder ob es dann wirklich der Name Gesamtschweizerisch plötzlich ist von einem Bürger, der sich nicht wehren kann, der nicht den entsprechenden Rechtsschutz für sich und so weiter. Das ist ganz, ganz entscheidend. Um wer geht es? Ich habe immer gesagt, ich will nicht nach unten trampeln, sondern wenn schon den Mächtigen, wie die UBS zum Beispiel, wo 300 Leute angestellt hat, zum Beispiel im Legal Department und so, wo die FINMA 16 Leute hat, dass man dort durchaus mal kritisch ist und dass man dort hart bleibt und probiert auch Sachen auf den Tisch zu bringen, das finde ich richtig. Und
also Sie haben noch abgeklärt, ob der Pensionskassenverwalter eine Rechtsschutzversicherung hat?
Also habe ich nicht abgeklärt, aber ich bin eigentlich dessen belehrt worden, dass er gute Anwälte gehabt. Wir haben ja nachher ein langwieriges, auch noch gerichtlich und so, Auseinandersetzung gehabt, wo dann am Schluss mit einem Vergleich geeinigt hat. Aber ich muss sagen, es gibt gewisse Momente, wo man Pressefreiheit auch ausnutzen muss und wo man wirklich an gewisse Wunderpunkte sich muss hinstellen muss. Der Herr Ospel haben wir kritisch immer damals zu meiner Zeit begleitet, der hat sich sicher, also ich weiss, dass er sich beklagt hat, oder, beim Herr Ringe und bei der Verlegerfamilie, wie schlimm das immer sei, wo ich die Währung eingeführt habe, ein Ospel sind 20 Millionen Schweizer Franken, da hat er das nicht gerne gehabt und hat auch gefunden, dass sie für seine Kinder schlimm gewesen. Aber ich glaube, es war richtig dort über den Sachverhalt und den Wahnsinnslohn, dass man dort die Diskussion im Land losgebracht hat.
Herr Meder, Sie möchten...
Aber es ist natürlich also ich bin mit Ihnen einverstanden, aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob in dem Fall, den wir diskutiert haben, ein Gemeindemann offensichtliche Verletzung von rechtlichen Verfahrensvorschriften das macht und auf die kleinsten und geringsten Ziele damit und das dann unter Prävention aufhängt. Oder ob, wie im Fall von Herrn Sutter, rechtlich vorgesehen, ein normales Verfahren läuft, wo man auch darüber diskutieren kann, wie schön ist das und wie nicht. Oder ob, wie wir jetzt, wie Sie gesagt haben, ob man die Superreichen am Pranger stellt, wobei man weiss, dort ist das immer auch zweischneidig, man macht es dann auch immer noch ein bisschen prominenter. Und es hat ganz eine andere Wirkung, oder?
Paul Sutter.
Gut, wir haben natürlich die Bevölkerung können sensibilisieren und wir haben das Ziel erreicht. Obwohl eben die Steuerausstand schließt, ist nicht ganz ein Luperein gewesen, durch unsere Position, die wir gestrichen haben. Aber das im Nachhinein würden wir da ja wieder gleich machen. Es hat Bürger gehabt, die haben mir natürlich gesagt, ja, der Verzugszins sei geringer, die Steuern nicht zahlen, wieder ein Gleichkredit. Also da haben sie das Geld auf die Art halt eingesetzt und haben letztlich profitiert. Und da muss man natürlich eins sehen, da kommt die Mahnung, wenn man die Steuern nicht zahlt und allenfalls wird ein Betreibungsverfahren eingeleitet. Und sie wissen das so gut wie ich. Wenn man auf dem Betriebsregister auszog, ist es dann auch eigentlich fast öffentlich. Also wenn irgendwie ein Vermieter rum ist, dann will er schauen, verlangt ein Betriebsregister auszog und da sieht man natürlich dann auch, ob er die Steuern gezahlt hat oder nicht. Also ist mir der Lehrer, wir haben noch eine Steuerausstandsliste.
Ja, Bruno Beriswil, Zürcher Datenschützer.
Ich möchte vielleicht noch etwas zu den Medien sagen, also auch wie die Medien dann über so solche Sachen berichten. Ich glaube, man kann nicht einfach einseitig sagen, es geht da jetzt nur um Pressefreiheit, sondern auf der anderen Seite, die Medien müssen ja auch die Grundrechte, also die verfassungsmäßigen Rechte berücksichtigen. Also, und das heisst, auch Persönlichkeitsrecht stehen allen zu, ob jetzt das ein Promi ist oder ob das jetzt einfach ein einfacher Bürger ist. Und wenn die Medien über öffentliche Personen berichten, so dürfen sie über die berichten, solange es um ihr öffentliches Amt geht. Aber sonst kann man auch sagen, dass es auch berufsethische Regeln gibt, die eben auch einzuhalten sind. Das heisst, wir berichten darüber, wenn man beispielsweise die Einwilligung hat von dieser betroffenen Person oder eben man hat ein überwiegend öffentliches Interesse, aber nur unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen.
Das ist richtig, das denke ich auch, dass das so ist. Allerdings, oder, gibt's tatsächlich, finde ich, muss man jeden Fall genau anschauen. Also, der Lohn zum Beispiel jetzt vom Herrn Ospel, der ist öffentlich gewesen, nicht? Und dann haben wir ihn halt zur Diskussion gestellt und haben, aufgrund gerade halt von seinem konkreten Lohn, den er ja hat müssen bekannt geben, der Generalversammlung, haben wir nachher noch eine Diskussion darüber geführt. Das hat er, die Diskussion durch die lang andauernde, wo es dann gäbe im Land, die hat er zwar als schwierig empfunden für ihn, aber mit dem muss er können leben. Das ist ein Fall. Der andere Fall, der im Intro erwähnt worden ist, war ja vom Tiger Woods zum Beispiel, der untreue Golfprofi. Auch da, oder, muss man natürlich sagen, das ist klar, das ist ganz klar, einerseits eine Geschichte, die sicher immer Persönlichkeitsrecht tangiert, oder, wenn öffentlich wird, dass man ein paar Seitensprünge gemacht hat. Bei ihm sind sie unzählige gewesen. Auf der anderen Seite darf man sich auch nicht wundern, wenn man natürlich sein Eheleben auch bewusst, dass zum Teil das Markenzeichen ist, dass man die ideale Ehe führt und dass man als Sonnyboy und als idealer Schwiegersohn quasi auch vermarktet wird, hunderte Millionen sogar garnierte Werbeverträge und dann alles ganz anders ist. Oder? Ich sage immer, und ich habe immer gesehen als Blickchef, wer die Leute zum Hochzeit einlädt, oder? Und alle Medien einlädt, dann muss ich halt auch nicht wundern, wenn die einen und anderen Medien sich auf Entscheidung interessieren. Das ist einfach so.
Bleiben wir doch noch bei den kleinen Leuten. Also ich habe so noch ein kleines anderes Beispiel rausgesucht. Piero Esteriore, Musicstar, Teilnehmer, der hat sich gewehrt als kleiner Mann und ist mit dem Auto in den Eingang gefahren vom Ringierhaus. Ist man dort zu weit gegangen? Ist man dort auch zu weit gegangen, wenn es um Persönlichkeitsverletzung, ja, wenn man von dem redet?
Ach Gott, was hat er gemacht? Ich glaube, er hat probiert zu reagieren. Er ist wahrgenommen worden. Er ist ja nicht ein kleiner Mann, er ist wahrgenommen worden. Mich recht erinnere, der Medienminister, der Moritz Leuberger, hat dann sogar über ihn geschrieben in seinem Blog. Gut, er schreibt über vieles, aber auf alle Fälle ist er ja wahrgenommen worden, der Piero Esteriore. Und er ist sogar vom Medienminister begrüßt und ernst genommen worden. Das ist also, was will er noch mehr? Also, er hat sich sicher nicht zu beklagen gehabt. Er hat das schon eine bewusste Skandalisierung. Er hat in dem Sinne mit den Mitteln der Medien geschafft. Dann ist ins Schaufenster reingefahren und er wollte, dass wir über ihn berichten. Und wir haben über ihn berichtet.
Also ist aus seiner Sicht zusammen mit der Familie am Pranger gestanden.
Er ist ein bisschen am Pranger gestanden, aber ich meine, oder, es ist ja klar, also wer bei Big Brother auftritt und wer sich wirklich, das darf man jetzt wirklich so sagen, der sucht natürlich auch die Öffentlichkeit, der möchte, dass man über ihn redet. Das ist ein ganz anderer Fall, als wenn eben 12-jährige Kids wegen irgendeiner kleinen Sache jetzt würden, wegen dieser Geschichte zum Beispiel mit dem Namen im Blick stehen. Dann muss ich sagen, das wäre unmöglich, das ist klar, unverzeihbar. Auch medienethisch natürlich, völlig klar, oder? Würde ich es dir nicht können wehren. Jetzt ist es aber ein kleines Dorfblättchen, oder? Und die Medien haben nur über diesen Fall berichtet, oder? Die Kinder sind aber nie jetzt mit Namen publik geworden. In einem nationalen Medium, muss man auch noch sagen, sondern es ist wirklich in diesem Dorfblättchen gleich geblieben. Also, die Namen von denen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Sind die nie anders transportiert worden? Das wäre ein Gau, oder?
Sie sind am Anfang noch, das müssen wir vielleicht schon noch erwähnen, sie sind ja am Anfang noch im Internet gestanden.
Sind noch im Internet?
Ja, und sind dann nachher rausgelöscht worden. Ja.
Okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist eine heikle Geschichte,
aber,
das Internet.
Aber ich finde jetzt die Diskussion mit den Medien versus Promis, oder? Das ist quasi unter Privaten, das eine. Und da hat ein Akteur, ein staatlicher, also eine Verantwortung stehen, der Politiker, hat quasi das Gesetz verletzt. Und ich finde, das ist vielleicht rechtlich nicht furchtbar verschieden, aber es ist symbolisch natürlich schon ein Unterschied, ob der Blicko will die Auflage steigern, einmal ein bisschen sich im Register vergreift, oder ob ein staatlich handelnder, verantwortungsbewusster, hoffe ich, Gemeindemann Regeln, also grundsätzliche Regeln vom Rechtsstaat verletzt, wie der Herr Beriswil zu Recht gesagt hat.
Also was ich da einfach noch sagen möchte, Sie haben jetzt gesagt, Recht verletzt, das ist, wir kennen das Ende von dieser Geschichte noch nicht, es gibt in dem Sinne ja noch nicht juristische Schlusspunkt. Warten wir den noch ab, auch wenn Sie und jetzt der Herr Beriswil da schon entschieden haben.
Ja, ich habe da gar nichts zu entscheiden, aber ich gehe davon aus, dass die Persönlichkeitsrechte von diesen Familien nicht tangiert worden sind und dass das rechtlich nicht bedeutungslos ist, ob zu was das denn führt. Das weiss ich auch nicht.
Ich möchte noch schnell auf andere Beispiele kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Polizei mit Videoaufnahmen zum Beispiel vom Bahnhof in Kreuzlingen nach Täter sucht, wenn man Hooligans sucht im Internet mit Bildern, die aufgenommen werden, nach einem Fußballspiel, wenn man in Amerika zum Beispiel die Adresse von Pädophilen publiziert und man dann genau weiss, ob jetzt der Nachbar meinem Kind könnte gefährlich werden oder nicht. Es gibt einen Haufen andere Beispiele oder verschmähte Liebe, wenn sich doch plötzlich jemand rächt im Netz und plötzlich irgendwie ja, private Filme reinstellt. All diese Beispiele, sind die auch ein Stück weit das Zeichen von einer veränderten Mentalität, dass sich einfach viel mehr Privat auch ins Öffentliche drängt? Ich frage Sie, Christoph Meder, als Soziologe.
Es ist jetzt eine bunte Mischung, die Sie mir da gegeben haben, wo natürlich man nicht ganz einfach alles kann, quasi über den gleichen Leist schlagen. Wenn Körper, also der Fall Kreuzlingen, wo ich ja noch erlebt habe, relativ
Also wie sie aus dem Raum kommen.
Ja, wenn natürlich Körperverletzungstatbestände, also wirklich kriminelle Vorfälle sind, dann mag es, wie es glaube der Herr Beriswil schon gesagt hat, im Ermessen dann sein von der Strafverfolgungsbehörde, solche Mittel, wie wenn man die Kameramittel hat, auch einzusetzen. Das macht auch, finde ich, das ist eigentlich unbestritten, das macht auch Sinn, oder? Aber sie haben andere Beispiele gebracht, oder, wo mich dann ein bisschen stutzig werden lassen. Also, wenn ich am Fußballmatch gehe, St. Gallen im Espen muss, dann muss ich durch 200 schwer bewaffnete Polizisten durchlaufen, die mit furchterregender Montur schwer und riesigen Fahrzeugen und Wasserwerferdispositiv da uns als ich will ja nur den Fußballmatch, ich will ja nicht den ganzen Polizeizauber da sehen. Und der steht schon auch ein bisschen für etwas. Oder wenn ich als angehender Grossvater muss ich fast Angst haben, ich muss jetzt eine Bewilligung einholen, damit ich meine Grosskinder schauen darf. So ist immerhin ein Gesetz das letzte Jahr vom Bund in Vernehmlassung gegeben worden.
Ist jetzt aber bachab.
Aber die Tatsache allein, dass man so etwas ernsthaft durch die ganze Maschine durchlassen können, bis so ein Gesetz in die Vernehmlassung geht, zeigt eben schon etwas. Oder? Wir sind auf dem Weg, und da ist man sich eigentlich soziologisch ziemlich einig, zu einer Kontrollgesellschaft. Wir ist an ganz vielen Orten immer wieder anhand von Einzelfällen, die vielleicht ein bisschen vernünftiger oder weniger vernünftig sind, werden Einschränkungen von unseren Handlungsmöglichkeiten gemacht. Und das kann man anschauen, wo man ist. Gesundheitswesen, die Dicken sollen mehr zahlen, die Raucher sollen mehr zahlen. Wenn ich jetzt auf den Flüger gehe, werde ich jetzt den Wald Blut geröntgt. Alle die Facetten, oder? Man kann sagen, generell ist im Moment der Trend, dass man Kontrolle verschärft und die Durchsetzung verschärft. Und zwar in allen gesellschaftlichen Daseinsbereichen. Also, Sie müssen nur mal achten darauf, wie viel Mal Sie hören am Tag, wenn Sie Radio hören, Medien schauen, wo man jetzt wieder nochmal wirksamere Verfahren gefunden hat, um die unterscheiden von den Säbnen und die noch kontrollieren für die anderen und so weiter. Und
warum ist das so?
Ja, warum? Das kann ich auch nicht sagen, warum das so ist. Man kann jetzt feststellen, es ist so, es ist ein Trend, ein grundsätzlicher, wo französische Soziologen schon Ende der 90er Jahre vor allem für Frankreich nachgezeigt haben. Und das ist bei uns auch. Und insofern ist der Fall in Niederbüren eben eine kleine, unbedeutende haben wir eigentlich gesagt, eingangs, aber eine kleine Facette auch, immer im Bemühen, noch wirksamer können zu intervenieren, noch besser können zu strafen, noch besser können zu kontrollieren.
Hat es auch mit dem zu tun, dass es die Verschiebung vom öffentlichen und Privatraum eben auch ein bisschen stattfindet? Also, dass man zum Beispiel eine Überwachungskamera in einem öffentlichen WC hat, also man wird quasi aufgenommen, wenn man die Hände wäscht. Auf der anderen Seite telefoniere ich am Natel im Tram und das ganze Tram kommt mit über was ich rede, dass es so ein bisschen wie eine Verschiebung gibt auch.
Ja, man muss da schon ein bisschen differenzieren. Man hat von außen hat man den Eindruck, es gäbe immer mehr private Informationen im Internet etc. Und differenzieren muss man in dem Sinn, es gibt Informationen, wo die Leute eben bereit sind, öffentlich zu machen und sie sind vielleicht bereit, mehr öffentlich zu machen als noch vor einigen Jahren, aber sie behalten Kontrolle über die Informationen oder sie haben wenigstens das Gefühl, sie haben Kontrolle über die Informationen. Das andere, was passiert, und das ist eher das, was der Herr Mäder auch angesprochen hat, das ist, dass auch staatliche Behörden immer mehr Informationen sammeln, eine Risikoabschätzung machen und den Bürger eben durch das in ein Netz einnehmen, wo er dann eben seine Privatheit und seine Selbstbestimmung eben verliert. Und ich glaube, da muss man eben aufpassen, dass nicht Sachen passieren wie in Niederbüren. Und für mich ist das auch ein kleines Detail, wo das zeigt, dass plötzlich mit Informationen auf eine andere Art wird umgegangen wird, als man das tatsächlich nach unseren rechtsstaatlichen Vorgaben und eben auch aufgrund von unserem Grundrecht auf Privatheit und weiteren Grundrechten eigentlich dürfte machen. Und da stellen wir eigentlich auch, wenn wir jetzt die Internetfahndung anschauen, müssen wir auch ganz klar sagen, Internetfahndung ja, wenn es sich um schwere Delikte handelt, wenn man nicht mit anderen Mitteln einen Täter kann festmachen, kann identifizieren. Aber Internetfahndung muss natürlich auch eine Prangerwirkung so weit wie möglich vermeiden, weil sonst geben wir unsere Unschuldsvermutung auf, auch das Recht auf ein faires Verfahren wird infrage gestellt. Und ich glaube, das sind die Entwicklungen, die wir heute ein bisschen mit Besorgnis anschauen.
Schauen wir noch, was unsere Hörerinnen und Hörer meinen zum Fall Niederbüren. Die Ladina Spiess hat die Meinungen gesammelt, E-Mails bekommen, die Leute zuhören.
Es sind einige E-Mails reingekommen, die Meinungen sind geteilt. Der Herr Scherrer zum Beispiel, er schlägt etwas Neues vor. Er schlägt vor, dass doch die Gemeinde schon zum Voraus soll sagen, dass so Leute an Pranger gestellt werden und dass die dann an die Eigenverantwortung appellieren. Und wenn man es ja weiss, dann will sich ja niemand irgendwo auf so einer Liste wiederfinden. Und darum soll doch das Gemeinde, wenn man dort anzügelt, den Leuten sagen, passet auf, was er macht. Ist eine Idee von ihm. Der Gerhard Trottmann findet, warum nicht umgekehrt? Man hat immer quasi die bösen Buben veröffentlichen. Warum nicht einmal sagen, dass es noch gute Jugendliche hat. Der Joe Krauer ist in Rotkreuz daheim und er meint, wer sein Leben ordentlich führt, der hat nichts zu befürchten. Jeder und jede hat selber in der Hand, dass er am Pranger gestellt wird oder eben nicht. Das sind so ein bisschen Meinungen, wo alles in die gleiche Richtung geht. Und da haben wir noch vom Pfarrer Marcel Rupp aus Wuppenau ein Mail bekommen. Es dunkt ihn recht stimmt ihn recht nachdenklich, dass da etwas bagatellisiert wird, wo seiner Meinung nicht sollte bagatellisiert werden. Und zwar findet er, dass ausser von einem von den Vätern keine Konsequenzen angewendet worden seien gegenüber dem fehlbaren Sohn. So hat er es wenigstens gelesen in den Medien. Sofort sei mit Anwälten gedroht worden und es werde die Unsitte gestärkt. Es gäbe ja für alles eine Versicherung. Und er findet jetzt, dass die Eltern ihren Söhnen, ihren Kindern keinen guten Dienst erweisen, wenn sie sie quasi schützen und nicht zeigen, hey, du musst für den Fehler gerade stehen. Und das sind auch andere Mails noch reingekommen, wo die Leute sagen, mal, die müssen doch für ihre Fehler gerade stehen. Und wenn sie nicht den Mumm haben, um sich zu melden und zu sagen, ich war es, dann sollen sie büssen, auch wenn es dann darauf herauskommt, dass sie am Pranger gestellt werden. Aber auch noch so ein bisschen kritische Sachen, zum Beispiel der Werner Hochuli, der meint, er ist zu Wetzikon daheim, er meint, Was ist da eigentlich los? Warum sollen Gemeindepräsidenten über so etwas entscheiden und Richter spielen? Das geht doch nicht. Das sei doch nicht seine Aufgabe. Genau wie jemand auch noch fragt. Es ist noch schwierig zum herauszufinden, wer muss jetzt denn da abklären. Ist das wirklich ein Gemeindepräsident seine Sache? Paul Berger schreibt das in seinem Mail. Das sei doch eine Aufgabe von der Polizei. Also, die Frage ist vermehrt reingekommen von Hörerinnen und Hörern.
Von der Polizei. Danke vielmals, Ladina Spiess. Jetzt kann man auch anrufen und die Meinung direkt in der Sendung sagen. Ich gebe die Telefonnummer durch. 0848 440 222. 0848 440 222. Christoph Meder, Sie haben gerade etwas sagen zu den Mails, die wir von den Hörern bekommen haben.
Da ist natürlich jetzt sehr viel reingekommen. Mir ist jetzt einfach eins aufgefallen. Das ist da der Herr Pfarrer von Wuppenau. gesagt hat, ja, das ist doch so gut, wenn man da den Kindern dann die Verantwortung zuweist und so. Jetzt haben wir einfach auch gesehen, wir leben wirklich in einem Rechtsstaat und für ihre Kinder verantwortlich und haftbar sind die Eltern. Das ist einmal der Punkt 1. Also insofern kann man nur sehr begrenzt die Kinder überhaupt treffen, wenn man die Namen von diesen Kindern publiziert. Faktisch wird da ein Rufmord gemacht, an Familien, das muss man schon sehen. Und das ist nicht so harmlos oder so folgenlos, dass man quasi unter der Anwendung vom erzieherischen Ideal in einem luftleeren Raum rechtlich kann sagen, ja, sie müssen jetzt die Verantwortung spüren, oder?
Also im Fall von Niederbüren hat man ja das können lesen, dass sich quasi die Familie nicht mehr vor das Haus getraut haben.
Ja, ich glaube, also natürlich, wir haben gesagt, es ist eine kleine Geschichte, eine kleine Welt, die da verrückt und betroffen ist. Aber wegen dem ist es natürlich nicht weniger dramatisch für die, die dann da drin stecken. Das würde ich sagen. Aber ich meine nur, man kann nicht erzieherische Ideale postulieren, ohne den rechtsstaatlichen Kontext dabei zu bedenken.
Also, als Theologe würde ich dem Pfarrer natürlich schon noch entgegnen. Also, und das ist schon etwas, wo mir vorher der Herr Berisild darauf hingewiesen hat. Tatsache, wenn es wirklich so ist, dass die vom Gemeindepräsidenten auch noch ins Internet gestellt worden sind, das finde ich unentschuldbar. Weil das Internet, das ist wirklich, das wird jetzt dem Pfarrer auch sagen, das könnte keine Vergebung, oder? Also wenn man einmal mit dem Namen dort drin ist, mit dem Vergehen, dann wird das in 10 Jahren wiederkommen, wenn man googelt, und dann hat man immer wieder irgendein Seich, oder? Eben ein Fenster, das man kaputt gemacht hat, als 12-Jähriger, kann ihm dann wirklich extrem schaden. Also das Internet ist wirklich, kann eine verheerende Wirkung haben, oder?
Und also Rehabilitation ist eigentlich nicht möglich, Internet, wenn man mal am Pranger
so. Also wenn man dann dort mal drin ist und mit dem Namen so ist, dann ist es also, das ist dann also wirklich eine wahnsinnig brutale Strafe. Dann, oder? Das ist dann etwas ganz anderes als einfach im Gemeindeblättchen. Oder? Und dort gibt es tatsächlich, meines Erachtens, auch wirklich riesige Unterschiede vom Medium. Oder? Also wenn das ist für mich wirklich ein Unterschied, ob etwas eben in einem Forum intern noch mehr oder weniger von, ich weiss jetzt nicht, wie gross die Gemeinde ist, wenn das wirklich eine kleine Gemeinde ist von ein paar hundert Seelen, dann wäre das immerhin als Forum internum, oder sage ich mal, oder ob das wirklich eben das Internet ist, einfach weltweit, und dann kann man jedes Mal sagen, aber ihr habt doch mal da so einen riesen Vandal gewesen, oder? Und dann kann er noch lange sagen, ja, ich habe ein Fenster an ihr zertrümmert.
Aber bei Ihnen in der Zeitung wäre Rehabilitation unter Umständen ein Thema?
In der Zeitung ist noch einiges mehr möglich, ganz klar. Darum ist es so, dass gegen Zeitungen am Schluss ja am meisten geklagt wird und da wird, weil man dort noch etwas rechtsetzen kann. Im Fernsehen zum Beispiel ist es auch ganz schnell vorbei. Da denken die Leute nie, denken, ja, das ist jetzt halt, oder, furchtbar. Aber sie probieren es im Medium Zeitung, weil die Zeitung gleich auch noch einen Maßstab kann setzen und in der Zeitung an einem gleichen Ort kann man auch sagen, das ist falsch gewesen. Die Zeitung ist in dem Sinne halt wirklich ein Medium, wo man eben die Leute auch noch haben. Auch die Medienschaffenden sich müssen überlegen, was sie sagen und schreiben.
Wir haben Hörer am Telefon, Ladina Spiess. Ja, Entschuldigung, Herr Beris, vielleicht Sie kommen nachher zu Wort. Wir haben jetzt gerade Hörer, die angerufen haben.
Ja, der Armin Bisegger habe ich am Telefon. Er ist in Gossau, Kanton St. Gallen, daheim und er findet das recht okay, was da gemacht worden ist.
Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich finde es an und für sich gut, was der Hohlenstein da in den Weg geleitet hat. In dem Sinn kann ich gratulieren. Und es ist vorhin schon gesagt worden, wenn er sich ordentlich benimmt, dann kann jederzeit die Kamera über einem sein. Man kann zu allem, was man macht, gerade stehen. Und dann das andere. Wenn ich jetzt angenommen, als couragierter Bürger, so eine Jugendliche, würde zur Rede stellen, dann muss ich Angst haben um mein Leben. Weil da hat man ja nicht jedes Mal in München mitbekommen.
Wir reden da von 12-jährigen Buben.
Mhm. Ja, Und was passiert jetzt, wenn auch noch 6, 7, 12-jährige Buben auf einen Erwachsenen losgehen? Und das Werkzeug dazu oben ist?
Also er spricht den Fall auch von den Schülern, die einen Mann quasi zu Tod geschlagen haben in München, oder?
Ja.
Ja.
Das sind aber nicht 12-jährige.
Nein, das sind ältere.
Das sind ältere gewesen, ja. Und ja, das ist schon. Also ich finde, das ist ein massiver Unterschied, ob man da quasi von Kind, von Buben redet, von Bubenstreich, Bubenzeug, oder ob man eben von
massiven Gewaltdelikten,
kriminellen Vergehen redet, ja. Oder?
Und gleich sind sie so jung gewesen, dass sie nicht selber können gerade stehen, dass man zu einem solchen Werkzeug hat müssen. Und sie haben ja nicht die Eltern gehabt, die selber auch gerade gestanden sind. Man hat sie in die Anonymität hineingetrieben, man hat andere so gerne können quasi hindurch irgendwie beschuldigen. Jetzt weiss man, um was das geht. Ja.
Vielen Dank für Ihre Meinung. Dann nehmen wir noch den nächsten Hörer rein.
Das ist der Herr Aschlimann. Und zwar ist er in Hündwangen daheim, der Martin Aschlimann. Und für ihn ist die ganze Geschichte, die jetzt hier diskutiert worden ist, auch noch eine Geschichte, die mit ihm zu tun hat, dass er sogar den Wohnort gewechselt hat.
Guten Abend miteinander.
Guten Abend, Herr Aschlimann.
Ja, ich bin bis vor 3 Monaten in Zürich gewohnt, in der Nähe vom Eschenweissplatz. Und es war schwierig, an einem Samstagmorgen, an einem Sonntagmorgen das Haus zu verlassen, ohne über Scherben einlaufen, über alles. Das sind dann, ich habe es zum Teil selber erlebt, im Tram, in den Ausgehmeilen von Zürich, die 14-Jährigen, die 16-Jährigen, die 18-Jährigen und so weiter gewesen. Und es hat keine Handhabe gehabt, dass irgendjemand geschaut hat, was die machen oder nicht machen. Ich habe Konsequenzen gezogen, mir etwas anderes gesucht. Wir haben heute eine Rechtssituation, wo wir einen Täterschutz haben und keinen Opferschutz. Der Täter kommt mit dem, was er macht, mit ganz geringen Sachen weg und das Opfer muss schauen, dass zu dem kommt, was ihm eigentlich zusteht. Wiedergutmachen.
Ich würde das gerne gerade.
Ich habe nicht vorgesehen.
Ja, Herr Aschlimann, danke vielmals für Ihren Anruf. Ich würde das gerne in die Runde geben. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Datenschutz vor Opferschutz.
Ich glaube, das muss man einfach ernst nehmen, dass sehr viele Leute das Gefühl haben, dass das so ist.
Das hört man auch immer wieder im Zusammenhang.
Das hört man immer wieder. Das hat auch, glaube ich, zu entsprechenden Volksentscheiden geführt, Verwahrungsinitiativen und so weiter. Haben sicher auch unter diesem Eindruck stattgefunden. Ich glaube, man muss auch sehr ernst nehmen, dass die Leute genug von dem Vandalismus, das Gefühl von der Unsicherheit, die es offensichtlich gibt, das ist sicher so, und ich glaube, das wäre jetzt völlig falsch, die Statements, die wir da gehört haben, nicht ernst zu nehmen. Aber ich denke gleich, es ist ganz, ganz wichtig, das ist sicher auch wichtig für uns Medien, zu unterscheiden, ob jemand wirklich 12-jährig ist, oder wenn selber meine Kinder jetzt 10 und 13, ob 12-jährig sind am Anfang der Pubertät schon, ob sie am Ende der Pubertät sind und 14, 15, 16 sind, ob sie eben schon die ganze Nacht durch im Ausgang sind und so weiter, dort ist aber tatsächlich auch so. Auch dort ist es noch so, dass natürlich die Eltern natürlich in der Verantwortung stehen, das ist auch ganz klar in dieser Erziehung, das ist sicher so. Aber ich glaube, es gibt wirklich gerade auch in diesen Altersstufungen gibt es wahnsinnige Unterschiede. Und es ist wirklich, glaube ich, man muss wirklich sehr aufpassen. Und von Niederbüren, nicht gerade zum Mord, der passiert ist in München, wo Jugendliche gemacht haben. Minderjährige haben eigentlich jemanden oder schwer behindert prügelt oder andere. Das ist etwas ganz anderes, oder?
Das also ist, Unterschied wäre, das dass man an Pranger stellt.
Gegen die Sache und so weiter. Mhm. Da gibt es wirklich Unterschied. Es gibt wirklich einen Unterschied, glaube ich, das weiss, kann vielleicht der Herr Beriswil, weil das alles studiert hat, noch genau sagen, ob man eine Fensterscheibe einschlägt oder einen Madengrind einschlägt. Das ist ein Unterschied, aber das weiss jeder Bürger auch.
Paul Sutter, ehemaliger Gemeindepräsident Fahrburg, Sie möchten auch noch etwas dazu sagen?
Es ist natürlich klar, dass die 12- und 13-Jährigen, die müssen ja eine Chance bekommen. Und dass man sie in die Pflicht nehmen muss, ist selbstverständlich. Die muss man auch bestrafen, in welcher Form auch immer. Aber wenn man natürlich von älteren Jugendlichen redet, 18- bis 20-Jährigen, da bin ich natürlich schon der Meinung, dass teilweise Gericht zu milde Urteile fällt. Das ist das Problem natürlich und das tut auch die Bevölkerung beschäftigen. Da ein Appell an die Richter, vielleicht einmal ein bisschen andere Urteile zu fällen. Das Problem ist natürlich auch bei den Gerichten. Es ist immer eine politische Zusammensetzung. Da kann man mir jetzt sagen, was man will. Und je nach Zusammensetzung sehen die Urteile wieder anders aus. Aber vielleicht müssen die Richter mal in die Bücher gehen und sich überlegen, ist das noch zeitgemäß, wie die Bestrafungen stattfinden.
Ich möchte noch in die Schlussrunde kommen. Hier unter uns sind wir uns eigentlich eher, also sind wir uns einig, dass das an Prangerstelle im Fall von Niederbüren wirklich ein Stück zu weit gegangen ist. Ich sage auch, es gibt Leute, die anderer Meinung sind. Vielleicht ganz kurz, was hätten Sie als Alternative jetzt vorgeschlagen gegen den Vandalismus? Vielleicht auch im kleinen Rahmen. Ich fange bei Ihnen an, Christoph Meh, der Soziologe.
Also
ganz kurz.
Ich habe ein relativ grosses Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen, in unsere Jugendanwaltschaften und ich habe auch viel mit Jugendanwaltschaften zu tun und die machen einen guten Job und die sind gar nicht so sanft, also aber gut, die sind ja auch kein Gericht, oder?
Haben andere Massnahmen?
Nein, ich glaube, es braucht es nicht. Es gibt genügend Möglichkeiten und Massnahmen, um so ein Problem anders zu lösen, als es da gemacht wird.
Werner der Schepper, was machen statt an Pranger stellen?
Also ich denke auch, das, was vorher der Mäder gesagt hat, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich jetzt an der Schule schaue und meine Kinder in die Schule gehen, wo sehr viele Ausländer haben. Ich muss sagen, die Kuschelpädagogik, die gibt es zumindest, stört in dem Schulhaus Beifang in Olten nicht. Das sind Lehrerinnen, die sehr streng sind, junge Lehrerinnen sogar, die wirklich schauen, dass Ordnung ist. Und ich muss sagen, das ist eigentlich sehr interessant, was ich real jetzt erleben sollte. Also wenn Kinder etwas bosken, dann höre ich das unmittelbar. Und das finde ich auch gut so. Das finde ich auch gut so, muss ich sagen.
Und Bruno Beriswil, durch einen Datenschützer?
Ja, ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden.
Sie müssen sich erstens relativ kurz halten, wir haben fast keine Zeit mehr.
Ja, das Gefühl von der Bevölkerung, es werde immer krimineller, das stimmt einfach nicht. Wir haben seit 10 Jahren eine zurückgehende Kriminalitätsrate. Und ich glaube, man muss einfach mehr miteinander reden, auch wo es Probleme gibt. Mhm. Und weniger überall überwachen, Kameras setzen etc.
Danke vielmals.
Viel anonymer wird.
Danke vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.